Es war Ende April und noch immer hatte es nicht geregnet. Kühe, Ziegen und Schafe waren nur noch Skelette. Der größte Teil der Hirten war sowieso hinüber auf die andere Seite der Ebene gezogen, auf der Suche nach schöneren und freundlicheren Gefilden, in denen sie Zuflucht finden könnten. Sie hofften jetzt, dass der Mai den Regen bringen würde. Aber Mitte Mai war gekommen und damit die letzte Hoffnung für den rettenden Regen. Er hatte aber den Tod zweier Kühe gebracht. Aasgeier und Habichte zogen hoch oben am Himmel ihre Kreise, um sich dann in Horden herabzustürzen. Auf dem verkümmerten und trockenen Elefantengras blieben verstreute, weiße Knochen zurück. Draußen vor der Schule wartete Vanja auf Karega und Munira. Es ist entschieden. Die alten Männer waren bei Muati Wamugo. Er sagte, dass der Esel in die Ebene hinausgejagt werden müsse. Die Opferung einer Ziege sei aber trotzdem noch notwendig. Wir müssen Abdullah helfen. Der Tod des Esels wird auch seinen Tod bedeuten. Haben Sie gesagt, wann es geschehen soll? Fragte Munira. Sie werden sich demnächst treffen, um über den Tag zu beschließen. Hat er Ihnen gesagt, wie Sie es machen sollen? Nein, aber es geht das Gerücht, dass das ganze Dorf ihn auspeitschen soll. Männer, Frauen und Kinder. Aber was können wir denn tun? Fragte Munira. Und niemand beantwortete seine Frage. Erinnerungen, die wie quälende Gespenster aus der Vergangenheit auftauchten. Das Jahr der Heuschrecken, das Jahr des Ungeziefers, das Jahr der Cassava-Hungersnot. Die Beschneidungsgruppen dieser Jahre trugen noch immer die Namen des Leids, waren Zeugen dafür, dass die ungebändige Natur stets eine Bedrohung menschlichen Bemühens gewesen war. Und dann gab es natürlich noch die eine Erfahrung, die in der Erinnerung haften geblieben war. Im Jahre 1900, nur 6 Jahre nach dem Heuschreckenjahr, war die Hungersnot so groß, dass in jenem Jahr überhaupt keine Beschneidungszeremonien stattfinden konnten. Daher gab es auch keine Altersgruppe, die in Erinnerung an die Hungersnot von England deren Namen trug. Man hatte sie so genannt, weil sie den Widerstand der Menschen gegen die europäischen Räuber, die den Leuten Land und Schweiß raubten, geschwächt hatte. Die Cassava-Hungersnot war eine bittere Totenklage für die Söhne, die sie in den Schlachten gegen die Deutschen und die Japaner in Nordafrika, dem Mittleren Osten, in Burma und in Indien verloren hatten. So wiesen Geschichte und Legende darauf hin, dass Il Morok schon immer doppelter Bedrohung ausgesetzt gewesen war, der Bedrohung durch die Launen der Natur, welche die Menschen unvorbereitet trafen, und der Bedrohung durch die maßlosen Handlungen des Menschen. Diese Gedanken spotteten dessen, was Karega eben mit Begeisterung seinen Schülern vortrug. Hingerissen von der Grandeur der Vergangenheit der Menschheit und der großen Kulturen, die sich einst von Malindi bis Tripoli erstreckt hatten, vertraute er ihnen an. Der früheste Mensch, Vater aller Menschen der Erde, wurde wahrscheinlich in Kenia geboren, am Turkana-See. Er trat zurück und erwartete ungläubige Ausrufe oder ein paar Fragen. Ja, Muriuki. Er zeigte auf ein Kind, von dem er dachte, dass es sich gemeldet habe. Dann klappten plötzlich Bücher zu, in den Bankreihen wurde es laut, Kinder kletterten aus ihren Sitzen. Muriuki war umgefallen. «Lasst mich durch, geht zur Seite!» drängte Karega die Kinder und schob sie weg. Er befühlte den ausgestreckt daliegenden Körper von Muriuki. Er ist nur hungrig, sagte ein Junge. Ich weiß es, er hat mir gesagt, er hätte Hunger. Karega verstand. Er trug ihn hinüber ins Haus, wo er ihm etwas zurechtmachte, ein Getränk aus einem Ei und Büchsenmilch. Es ging Karega durch den Kopf, dass es in eben diesem Augenblick Menschen in der Stadt und an anderen Orten gab, die aus dem Überfluss ihrer Sattheit heraus tranken, lachten, aßen und flirteten, und hier waren Menschen, die vor Hunger und Unterernährung umfielen. Er sprach mit Munira darüber. Dieser stellte dieselbe Frage. Was soll ich denn machen? Es ist nicht meine Schuld. Niemand ist schuld daran. Das Einzige, was wir tun können, ist, die Schule zu schließen, bis bessere Zeiten kommen. Einfach hinnehmen, selbst die Niederlage. Wir können gar nichts machen. Gott hat es so gewollt. Gott hat es so gewollt? Warum sollten die Menschen widerspruchslos das willkürliche Tun irgendeines Gottes hinnehmen? Man sagt, Gott hilft denen, die sich selber helfen. Wie? Wir könnten in die Stadt gehen, sagte er, als ob er schon länger darüber nachgedacht habe. Aber in Wirklichkeit waren ihm die Worte eben erst zugeflogen. In die Stadt? Ja, Hilfe holen. Nein, Karega, jenen Ort habe ich verlassen. Ich möchte nicht dorthin zurückgehen, sagte er, sich plötzlich des Schreckens erinnernd. Als ich den Touristen Schaffelle verkaufte, fragte ich mich, wie es geschehen konnte, dass sich ein ganzes Volk von ein paar gierigen Bäuchen täuschen ließ. Gierig deshalb, weil sie mehr als ihren fairen Anteil an dem, was mit dem Blut des Volkes erkauft worden war, an sich gerissen hatten. Sie entfremdeten dafür ein Symbol seinem ursprünglichen, erhabenen Zweck. Sie denken, sie könnten es ihren kleinlichen, selbstsüchtigen Absichten zunutze machen. Armut und gestohlener Reichtum sollen sich in ewigem Frieden und Freundschaft die Hand reichen. Und was fangen wir mit denen an, die hungrig und arbeitslos sind, die ihre Schulgelder nicht bezahlen können? Sollen wir sie eine Blechbüchse voll Eid trinken und Einigkeit schreien lassen? Wie einfach. Dann sollte es ja Ilmurok und all den anderen vergessenen Orten in Kenia keine weiteren Probleme mehr geben. Ich verstehe, was du meinst, sagte Munira. Du solltest mit Wanja und Abdullah einmal darüber sprechen. Hey, fügte er plötzlich begeistert hinzu, wir könnten gehen und Nderi Variera sagen, dass wir alle KKO-Mitglieder sind. Er brachte den Plan vor Munira, Wanja und Abdullah zur Sprache. Mir scheint, dass wir alle gewisse Gründe für unser Kommen nach Ilmorok gehabt haben. Aber nun sind wir hier. Die Dorfgemeinschaft steht vor einer Krise. Was können wir tun? Die Dorfältesten handeln im Licht des Wissens, das ihnen zur Verfügung steht. Sie glauben daran, dass sich die Natur durch Opfer und durch das Beladen von Abdullahs Esel mit unseren Sünden beeinflussen lässt. Ich hörte Nyungunas sogar sagen, dass man durch das Opfer Gott erpressen könne, vor den Versuchen der Amerikaner, an die geheimen Orte Gottes vorzudringen, die Augen zu schließen. Ich glaube daran, dass wir den Esel und die ganze Dorfgemeinschaft retten können. Alles, was seinen Esel retten würde, war Abdullah recht. Deshalb wollte er eifrig wissen, wie. Dieses Dorf hat einen Parlamentsabgeordneten. Wir, oder vielmehr Sie, wählten ihn ins Parlament, um jede Gegend seines Wahlkreises, auch die abgelegenste, zu vertreten. Wir wollen eine starke Delegation von Männern, Frauen und Kindern in die große Stadt schicken. In die Hauptstadt. Wir werden den Abgeordneten, der für diese Gegend verantwortlich ist, besuchen. Die Regierung ist dazu verpflichtet, uns Hilfe zu schicken. Oder wir könnten ihnen die Hilfe für die Zurückgebliebenen mit zurückbringen. Sonst wird die Dürre uns alle verschlingen. Und der Esel? Fragte Abdullah. Wir werden ihn mitnehmen. Wir werden den Karren reparieren und wir werden Nahrungsmittel und andere Dinge darin zurückbringen. Schmerz durchbohrte Wanja. In die Stadt zurückkehren, an die Szene ihrer anderen Demütigung. Sie kämpfte gegen die Schwäche an, die sie überfiel, als sie an das doppelte Entsetzen dachte, das sie erlebt hatte. Können wir nicht nur eine Person schicken? Dich zum Beispiel. Du kannst Muniras Fahrrad nehmen. schlug sie heftig vor. Ich? Er würde einer Einzelperson kein Gehör schenken. Er würde wahrscheinlich denken, es stecke ein Trick dahinter. Aber ich bin sicher, dass er eine Delegation aus der Bevölkerung nicht ignorieren kann. Abdullah erklärte sich bereitwillig mit dem Plan einverstanden. Wanja dachte, letztes Jahr um diese Zeit ging ich in die Stadt zurück, um für mich selbst schnellen Reichtum zu erlangen. Dieses Mal gehe ich für andere Menschen. Vielleicht wird uns die Stadt jetzt freundlicher aufnehmen. Munira konnte nicht einsehen, was ein Abgeordneter für sie tun sollte. Er dachte, ich scheine nicht in der Lage zu sein, sesshaft zu werden. Ich befinde mich in ständiger Bewegung, die Stimmen und Einfälle anderer treiben mich. Kann ich nie mit meinem eigenen Willen meine Handlungen beschließen und Entscheidungen herbeiführen? Aber da sich Wanja und Abdullah einverstanden erklärt hatten, stimmte auch er zu.
Das nächste Problem waren die Dorfältesten. Sie hatten für den darauffolgenden Tag eine Versammlung einberufen, auf der das Urteil über Abdullahs Esel und den Tag des Ziegenopfers bekannt gegeben werden sollte. Wanja würde an jenem Abend mit Nyakinyua sprechen, die wiederum ihrerseits mit einigen anderen Dorfältesten vor der entscheidenden Versammlung sprechen würde. Die Versammlung war gut besucht. Juguna berichtete den Leuten, was Mwasi Wamugu gesagt hatte. Wir jagen diesen Esel fort, wir opfern eine Ziege. Niemand wagt es, Mwasi zu widersprechen. Ihr wisst, er ist der Stab und die Wolke, die Gott benutzt, um unser Land zu verteidigen. Ihr wisst auch, dass uns seit jenem Kampf um Ilmerok vor langer, langer Zeit nicht viele Plagen heimgesucht haben. Niemand darf ihm Widerworte geben. Deshalb haben wir ihn nicht gefragt, wie wir es machen sollen. Er hat es uns auch nicht gesagt. Er weiß, dass wir keine kleinen Kinder sind. Wenn es eine Ziege wäre, würden wir sie schlagen und dann wegjagen und sie bitten, die Plage anderen weiterzugeben. Dieses Tier ist keine Ziege, aber wir benutzen es gegen dieselbe Krankheit. Wir werden es schlagen und wenn es dann fast tot ist, jagen wir es hinaus in die Ebene, damit es die Plage von uns hinwegnimmt. Einige der anderen alten Männer sprachen ebenfalls und erklärten sich mit dem Plan einverstanden. Ein Esel war wahrhaftig der Fremde in ihrer Mitte. Aber vielleicht wüssten die Lehrer unserer Kinder ein modernes Mittel, um eine alte Krankheit zu heilen, schlug ein anderer vor. Karega zitterte ein bisschen. In Schuldebatten konnte er reden und argumentieren, aber vor einer Versammlung von Dorfältesten hatte er noch nie gesprochen. Es fiel ihm jetzt auch kein Sprichwort oder ein Rätsel oder eine passende Geschichte ein, mit denen er sein Anliegen hätte verständlich machen können. Deshalb hielt er eine ganz einfache Rede. Ein Esel hat keinen Einfluss auf das Wetter. Weder Tier noch Mensch kann ein Gesetz der Natur verändern. Aber die Menschen können sich die Gesetze der Natur zunutze machen. Der Zauber, den wir brauchen, ist folgender. Es muss einer sein, der das Land in der Regenzeit so fruchtbar macht, dass wir für die Zeiten, in denen die Sonne scheint, etwas Korn beiseite legen können. Wir wollen einen Zauber, der unseren Kühen so viel Milch geben lässt, dass wir genug zu trinken haben. Und das Übrige für Dinge eintauschen können, die wir hier nicht anbauen können. Dieser Zauber liegt in unserer Hand. Morgen, wenn es regnet, sollten wir die Erde fragen, welche Nahrung und welche Gaben sie braucht, um ertragreich zu werden. Wenn wir Abdullahs Esel töten, dann hacken wir uns selbst unser zweites Bein jetzt in der Dürrezeit ab. Ich komme aus Limuru, wo Esel sich als Autos, die kein Benzin trinken, bewährt haben. Wenn das letzte Korn in euren Vorräten aufgebraucht ist, wird dann noch irgendeiner von uns die Kraft haben, auf unserem Rücken von weit her Nahrung und Wasser zu holen. Wir wollen lieber selbst sehen, was wir tun können, um uns vor der Dürre zu retten. Allein der Fleiß unserer Hände ist der Zauber und der Reichtum, der unsere Welt verändern kann und Dürrezeiten für immer von unserer Erde verbannen wird. Dann erzählt er ihnen von den Gedanken, eine Delegation zu entsenden und malte dabei in etwas zu glühenden Farben das Bild von den Pflichten und Tugenden eines Abgeordneten. Wir geben ihm unsere Stimmen, sodass er unsere Schwierigkeiten mittragen kann. Aber wenn wir ihn gar nicht wissen lassen, dass wir Schwierigkeiten haben, damit er der Regierung darüber berichten kann, können wir ihm dann die Schuld geben? Sie begannen miteinander zu reden und zu flüstern. Ja, er hatte recht. Wir sollten doch die dort oben wissen lassen. Vielleicht, wenn sie alles wüssten. Ja, ja, wenn sie von unserer Notlage wüssten, dann würden sie nicht nur Männer schicken, um die Steuern einzuziehen und andere, die für Organisationen, von denen die Dörfer nichts wussten, Geld wollten. dieser Lehrer, kaum 2 Monate ist er jetzt hier. Woher hat er all die guten Worte? Nguna erhob sich und sagte, dass er dagegen sei, in die Stadt zu gehen. Meine Ohren haben seltsame Worte gehört. Dass wir ein ganzes Dorf zum Betteln schicken sollen? Habt ihr jemals von einem ganzen Volk gehört, das Land und Eigentum zurücklässt, um an fremden Straßen zu betteln? Der junge Mann hat jugendliches Blut. Wir werden ihn in die Stadt schicken und er wird dem Abgeordneten sagen, dass er zu uns kommen soll. Ja. Der Abgeordnete muss zu uns kommen, anstatt uns Abgesandte zu schicken und Kinder als seine Vertreter, fügte er hinzu mit einem Seitenblick auf Karega. Ngunas Gedanken schienen einfach und direkt zu sein und bewahrten die Würde von Ilmarok. Neue Argumente flogen hin und her. Dann stand Njakin Yua auf. Ich glaube, dass wir gehen sollten. Es ist jetzt an uns, die Dinge in Bewegung zu setzen. Es gab Zeiten, in denen sich alles so entwickelte, wie wir es in Ilmarok haben wollten. Es lag in unserer Macht zu entscheiden, was wir taten und wohin wir gingen. Wir schrieben unser eigenes Lied, wir sangen es und tanzten danach. Aber es kam eine Zeit, wo uns diese Macht genommen wurde. Wir tanzten, ja, das taten wir. Aber jemand anders rief die Worte und sang das Lied. Zuerst die Wasungu, die Weißen. Sie schickten Züge hierher von dort draußen. Sie fraßen unsere Wälder. Und was gaben sie uns dafür? Dann holten sie unsere jungen Männer und sie konnten kein Ende finden, unsere Jugend zu verschlingen. Wir sollten nur noch gebären, damit die Stadt sie wegholen konnte. Im Krieg gegen die Weißen floss auch unser Blut. Ein Opfer. Wofür? Weil wir mit befriedigtem Herzen und sattem Bauch unser eigenes Lied singen und unsere eigene Geschichte tanzen wollten. Aber was geschah? Unsere Jugend wird immer noch von hier weggelockt. Wen schicken Sie uns dafür? Außer diesen 2 jungen Lehrern hier haben uns alle, die gekommen sind, wieder verlassen. Dann schicken Sie Abgesandte, die 12 Schilling und 50 Cent von uns verlangten. Für was eigentlich? Andere kamen mit seltsamen Gegenständen und sagten uns, dass sie eine große Straße vermessen würden. Wo ist diese Straße? Wieder andere kommen hin und wieder, um Steuern einzunehmen oder um die Früchte unserer Felder zu kaufen, außer in Zeiten von Dürre und Hungersnot. Der Abgeordnete war auch einmal da und hat jedem von uns 2 Schilling aus der Tasche gezogen für Harambe-Wasser. Haben wir ihn seitdem wieder gesehen? Deshalb muss Ilmarok jetzt dorthin gehen und sich mit diesem Damiat, diesem Ungeheuer, das immer nur nimmt und niemals etwas zurückgibt, stellen. Wir müssen die Stadt umzingeln und unseren Anteil zurückverlangen. Wir müssen unsere eigene Melodie singen und dazu tanzen. Die dort draußen können zur Abwechslung auch einmal nach unserem Tun und nach unserem Wort tanzen. Nach den Reden und Handeln von uns, die wir im Schweiß unseres Angesichts arbeiten, die um den Schmerz des Gebärens wissen. Aber Ilmarok muss mit einer Stimme sprechen und vereint gehen. Gedankenschwere Stille herrschte, als sie setzte. Ihre Worte hatten sie alle betroffen gemacht. Sie hatte etwas berührt, was sie schon lange empfanden. Ja, es waren die dort draußen, die nach den Bedürfnissen des Volkes tanzen sollten. Und allem Anschein nach befanden sich nun Macht und Autorität und alles Entscheidende außerhalb von Ilmarok. Doch draußen, in der großen Stadt. Sie mussten dorthin gehen und der Ursache ihrer leeren Vorratshäuser gegenübertreten, sich dem stellen, das ihnen die Kraft aussog und ihre Schwäche verschuldet hatte. Nachdem sie gesprochen hatte, wurde nicht mehr viel diskutiert. Alle sprachen nun davon, in die Stadt zu gehen. Wenn in früheren Zeiten feindliche Völker Vieh und Ziegen gestohlen hatten, dann waren auch die Krieger ausgezogen, um den Feind zu verfolgen. Und sie waren nie zurückgekehrt, ohne den gestohlenen Reichtum wieder zurückerobert zu haben. Und nun war es das Herz von Ilmarok, das gestohlen worden war. Sie würden den Feind verfolgen, um es zurückzugewinnen. Es war eine andere Art von Krieg, aber trotzdem war es Krieg. Muturi stand auf und fasste alles zusammen. Er meinte, dass Mwasi Wamugu dies in der Tat so gemeint haben könnte. Er hatte gesagt, wir sollten den Esel fortjagen, aber er hat nicht gesagt, wo und wie und auch nicht, dass der Esel nicht zurückkommen könnte. Man kam dann überein, dass einige der alten Männer dableiben würden, um eine Ziege zu opfern. Die übrigen würden die Delegation zusammenstellen. Abdullah war der Erste, der sich freiwillig meldete. Dann standen Njakin Yua auf. Ihr folgten Munira, Muriyuki, Josef, Tuguna, Ruoro, Ngogu und andere. Muturi und einige mit ihm würden bleiben, um die Riten zu erfüllen. Von diesem Augenblick an wurde ein Gemeinschaftsgeist geschmiedet, der zuerst noch zerbrechlich war, dann aber durch die gemeinsamen Bemühungen und Vorbereitungen für die Reise stärker wurde. Die Frauen kochten für unterwegs, manche benutzten dafür ihr letztes Korn, andere spendeten Geld, das sie vielleicht gespart hatten. Munira, Karega und Ruoru arbeiteten an dem Eselskarren, um ihn für den großen Dreck des Dorfes in die Stadt fertig zu machen.
Chewe Luda, Kai Doario, Sonia De, Kai Doario, Akimoku, Chewe Luda, Kai Doario.
Ilmarok, die Bühne, auf der dieses Drama seinen Verlauf nimmt, war keineswegs immer nur ein kleiner Haufen von Lehmhütten gewesen, in denen nur alte Männer, Frauen und Kinder wohnten, die gelegentlich von umherziehenden Hirten besucht wurden. Es hatte bessere Tage gesehen, Tage des Ruhms, blühende Dörfer, reich bevölkert von kräftigen Bauern, die die Wälder bezähmt hatten, die mit ihren Händen die Erde aufgebrochen und alle erdenklichen Arten von Feldfrüchten hervorgebracht hatten, um die Söhne und Töchter der Menschen zu ernähren. Wie mühten sie sich gemeinsam ab, um die Wildnis zu roden, die Felder zu bestellen und den Samen auszusehen. Wie inbrünstig beteten sie um Regen und um Errettung in Zeiten von Dürre und Pestilenz. Zur Erntezeit schlossen sie sich in Altersgruppen zusammen und tanzten mit Gesängen zu Ehren und zum Lobpreis ihrer Vorväter von Dorf zu Dorf bis hinaus in die Ebene. In jenen Tagen kreisten keine Geier am Himmel, die auf die Leichen toter Arbeiter warteten, auch gab es keine Stechmücken, die sich vom Fett und Blut der schwer arbeitenden, nichtsahnenden Menschen ernährten. Lied und Tanz erzählen uns, dass nur die vom Alter Geschwächten und die Jüngsten von der gemeinsamen Arbeit befreit waren. Sie waren die Träger von Weisheit und Unschuld. Sie saßen im Hof unter dem Familienbaum, schlürften Honigbier und erzählten den Kindern von dem Patriarch, der ihrer aller Ursprung gewesen war. Ihre Stimmen klangen fest und waren voll stolzer Autorität und Sehnsucht nach der Vergangenheit. Ilmarok entwickelte sich ständig weiter. Es wurde zu einem großen Handelszentrum. Seine Markttage waren von Gulu bis Ukambambi bekannt, bis in das Land der Kalieni und noch darüber hinaus. Von überall her kamen die Menschen mit ihren verschiedenen Waren und tauschten sie gegen andere ein. Bald entstanden neben der Siedlung der Bauern eine Niederlassung von geschickten Handwerkern, die Metall, Ton für die Töpferei und Stein bearbeiteten. Ihre Kenntnisse über Metall wurden legendär und drangen bis an die Ohren der arabischen und portugiesischen Räuber an der Küste. Auch der erste europäische Fremde kam hierher, stellte sein Zelt auf und wollte Proviant für seine Reise durch das Grasland haben. Seht, welch nackte Kreaturen unser Markttag aus dem Land am Meer angelockt hat, sagten sie und gaben ihm Mais und Bohnen, Süßkartoffeln und Yams im Tausch für bunte Baumwollstoffe und glänzende Glasperlen. Später kam noch einer mit einem Kragen um seinen Hals und einer Bibel. Auch er suchte Proviant und Führer, denn er wollte zum Hof des großen Königs von Uganda. Sie zeigten ihm den Weg. Aber sie beriefen auch einen Kriegsrat ein. Sollten wir es zulassen, dass das Böse unser Land betritt und wir unternehmen nichts dagegen? Er könnte auch ein Spion von Mutesas Hof sein, in Gestalt eines Mutsungu, eines Geistes. Denn wer hat je ein menschliches Wesen ohne Haut gesehen oder von einem solchen gehört? Der Rat der alten Männer warnte vor übereiltem Handeln. Aber ein Teil der etwas jüngeren Krieger gab sich nicht damit zufrieden. Sie flüsterten untereinander und stießen schließlich einen Kriegsruf aus. Die Fremden wurden nie wieder gesehen, aber noch Jahre danach gewahrte man des Nachts eine weiße Erscheinung, die wehklagend ihresgleichen um Blut und Rache anrief. Andere europäische Fremde kamen und stellten ihre Zelte auf. Diesmal blieben sie ein bisschen länger, tauschten mehr Stoffe gegen Mais und Bohnen und Metallwaren aus Ilmarok ein und waren dringend daran interessiert, wo Gold- und Elefantenzähne zu finden seien. Weniger dringlich erkundigten sie sich nach einem weißen Mann mit Kragen. Der Tag, den sie mit Grauen befürchtet hatten, kam dann doch. Die friedlichen Händler umringten jetzt plötzlich den Marktplatz. Alle hatten Bambusstöcke, die Feuer und Gift ausspuckten. Sie forderten, dass die für den Tod des einsamen Mutsungu Verantwortlichen sich ihnen ausliefern sollten. Keiner trat vor. Die Krieger rannten überstürzt nach ihren Speeren und Schilden. Aber es war zu spät. Sie schossen auf Frauen, Männer und Kinder. Danach sangen sie «God save the King». Die Krieger schlugen so gut sie konnten zurück, aber was konnten sie schon gegen ein Volk ausrichten, das über das Nichts hinweg den Tod auf sie schleuderte? Aber morgen, morgen schworen sich die Überlebenden und schärften ihre Speere, um bereit zu sein. Später führten die Fremden ein seltsames Metallding ein. Es besaß böse Mächte, konnte es doch tatsächlich auf dem Boden gehen. Ilmarok wurde zum Rekrutierungszentrum und die meisten jungen Männer wurden mit dem Gewehrkolben in den Krieg getrieben. Sie zogen über die Ebenen von Ilmarok und schlugen Wege durch den Busch auf die Grenze von Tanganyika zu, um dort die Deutschen aufzuspüren. Wunder über Wunder, die Watsungu brachten sich tatsächlich gegenseitig um. Um was es dabei ging, erfassen die Eingeborenen nicht ganz. Wie konnten sie auch wissen, dass sie selbst und ihre Arbeit und ihr eigenes Land der Gegenstand des Krieges waren? Munoru kehrte als Wrack zurück. Er sprach von Voi, Daraselam, Mosambik, Morogoro, Arusha, Moshi und anderen Orten, deren Namen süß in den Ohren klangen, weil sie in so weiter Ferne lagen. Aber es war ein Leichnam, der von den Erinnerungen an das scheinbar Vergangene lebte. Auch unter den anderen gab es einige, die bei ihrer Rückkehr kein Interesse mehr daran fanden, das Land ihren Händen gefügig zu machen, so wie ihre Vorväter es getan hatten. Ein noch tödlicheres Metall als das, welches gehen konnte, hatte seinen Giftstachel in sie gesenkt. Auf der Suche danach, ihre Steuern bezahlen zu können, aber auch um nutzlose Dinge von den Fremden zu kaufen, arbeiteten sie auf den Farmen, die den Menschen Kenias gestohlen worden waren, oder am Bau des Straßennetzes, das die Farmer mit der Hauptstadt und dem Meer verband. Ilmarok, die einst blühende Dorfgemeinschaft von Menschen, die sich nicht scheuten, von ihrer Hände Arbeit zu leben, ging seinem Zerfall und seiner Entvölkerung entgegen. Die Eisenbahnlinie zu Mutesas Hof hatte sowieso Ilmarok umgangen. Der zweite europäische Krieg sah noch mehr Jugend, die aus Ilmarok in die Städte der metallisch glänzenden Versprechen floh. Und aus dem einstigen Handelszentrum und Mittelpunkt für die Farmer war ein Dorf geworden, wie viele andere auch. Ein bleicher Schatten dessen, was es gestern gewesen war. So erzählte Nyakinua und stärkte ihrer aller Mut mit Geschichten aus der Vergangenheit. Sie hatten sich in Gruppen um ein riesige,